Ja, es ist schön, wieder hier zu sein unter euch und viele liebe, vertraute Gesichter zu sehen und auch einige unbekannte. Aber das Beste ist ja, warum wir hier sind. Und das ist, der Jan hat es auch schon gesagt, wegen Jesus und dem, was er für uns getan hat. Und dass das etwas ist, was immer wieder und auf der ganzen Welt Menschen zusammenbringt. Weil sie das Bedürfnis haben, auf Gott zu hören und miteinander ihn zu preisen. Und da ich weiß, dass viele Leute wissen wollen, warum die Regina nicht da ist, einigen habe ich schon gesagt, den anderen sage ich es jetzt, die Regina ist auf Kur, ja, in Bad Gleichenberg, und ich freue mich schon drauf, wenn ich sie ganz rund erneuert dann wieder kriege. Ja, und da ich weiß, dass sie sich diesen Gottesdienst auch anschaut, grüße ich dich ganz herzlich. Du bist immer noch die beste Ehefrau von allen. gut, jetzt möchte ich uns den Text für heute lesen, aus Markus 12, von Vers 28 bis 37 nach der neuen Genfer Übersetzung. Einer der Schriftgelehrten hat diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn: Welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Sehr gut, Meister, meinte daraufhin der Schriftgelehrte. Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Von da an wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Als Jesus im Tempel lehrte, fragte er seine Zuhörer: Wie kommen eigentlich die Schriftgelehrten dazu zu sagen, der Messias sei der Sohn Davids? David selbst hat doch, geleitet vom Heiligen Geist, gesagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. Der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Ja. Jesus legt hier die Schrift aus. Ich weiß nicht, ob du jemals in deinem Leben schon verliebt warst. Ja, danke für diese spontane Antwort. Wenn ein Mensch niemals in seinem Leben verliebt war, wenn ihn also, um es mit diesen Worten zu sagen, der Geist der Liebe nie berührt hat, dann sieht er die Welt anders, als wenn jemand, der tief ergriffen ist, von der Liebe durch die Welt geht. Wenn du dich noch ein bisschen erinnern kannst, wie das war, als du dich mal verliebt hast, dann weißt du, hey, die Welt sieht anders aus. Ja? Die sieht irgendwie total anders aus. Es hat sich äußerlich nicht viel verändert, aber ja, es ist nicht so wie vorher. Ein liebender Mensch sieht alles anders. Für den schaut der Himmel anders aus. Ja, ja? Die Erde auch. Und die Blumen. Und die Musik. Alles wird anders. Und er erfasst das alles auch anders. Der Liebende durchschaut Dinge, von denen der Nichtliebende nichts weiß. Und wisst ihr was? Das trifft ja nicht nur auf die Liebe zwischen Menschen zu. Sondern genau das stimmt auch für die Liebe Gottes. Wenn man anfängt, Gott zu lieben, sieht man die Dinge anders. Man sieht auch sich selbst anders. Ich habe das ja schon immer auch früher manchmal erzählt, als ich zum Glauben kam, kam ich mir vor, als ob ich geträumt hätte vorher und jetzt bin ich wach. Jetzt sehe ich Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe, die aber immer schon da waren. Das macht so einen Unterschied. Und deswegen bin ich froh, dass es heute auch in unserem Text um dieses Thema geht. Um das Thema der Liebe. Und er spricht ja über die Liebe zum Herrn und auch über die Liebe zum Nächsten. Und das überliest man manchmal bei so einer Stelle. Im Grunde genommen lebt Jesus das gerade aus in diesem Gespräch mit den Schriftgelehrten. Und am Schluss zeigt er noch eine ganz wichtige Wahrheit, die werden wir uns dann auch noch genauer anschauen. Aber kommen wir zurück zum Text, Vers 28, zeigt uns, dass das Gespräch zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten, und dieser Schriftgelehrte, das kann man auch entnehmen aus der Parallelstelle in Matthäus 22, dieser Schriftgelehrte war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Pharisäer. Und letzten Sonntag hat ja der Simon darüber gesprochen, über die Stelle vorher. Und am Schluss ging es ja um eine Auseinandersetzung mit den Sadduzäern. Und das waren ja, wie viele von euch wissen, so zwei Parteien bei den Juden, die einander nicht so wahnsinnig grün waren. Und da ging es ja um die Frage der Auferstehung, ja, beim letzten Mal in der Auseinandersetzung mit den Sadduzäern. Und das war eine der Fragen, die die Sadduzäer und die Pharisäer voneinander getrennt haben. Die Pharisäer waren der Meinung, jawohl, es gibt eine Auferstehung. Und die Sadduzäer haben ja in dieser ganzen Geschichte mit der Frau, die dann 7-mal verheiratet war und wem gehört sie dann im Himmel und so weiter, damit zum Ausdruck gebracht, das ist doch alles Mumpitz. Das ist doch alles, kann man doch nicht glauben. Ja. Und da waren sich die Pharisäer mit Jesus einig. Waren sich bei vielen Sachen ja auch nicht einig, aber da waren sie sich einig. Doch, Auferstehung, das gibt es. Und weil das so war, hat sich der Schriftgelehrte wahrscheinlich auch getraut, Jesus eine Frage zu stellen. Welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Das war für ihn eine sehr naheliegende und eine sehr, sehr typische Frage. Vielleicht wissen es einige von euch, die Pharisäer hatten es auf die stolze Summe von 613 Geboten gebracht, die sie also mehr oder weniger aus der Schrift abzuleiten meinten. Und da ist es dann doch nachvollziehbar, dass man denkt, naja, bei diesem Wald von Geboten wäre es doch gut, man könnte das ein bisschen unterscheiden, ja, und ein bisschen Licht in den Wald bringen. Ja, was ist jetzt sozusagen das Wichtigste und was ist vielleicht nicht ganz so wichtig? Und Jesus zitiert als Antwort auf die Frage des Pharisäers das jüdische Glaubensbekenntnis aus 5. Mose 6, 4 und 5. Höre Israel, das ist das sogenannte Shema Israel, das heißt auf Hebräisch so, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Wenn Gott der alleinige Herr ist, dann will er von denen, die ihm gehören, geliebt werden. Und zwar auf vierfache Weise. Drei davon hatten die pharisäischen Rabbiner auch. Erstens, liebe Gott von ganzem Herzen. Damit ist gemeint, vom Zentrum deines Wesens, vom Innersten, was du hast und was du bist, was deine Persönlichkeit ausmacht. Ja, da ist auch der Wille dabei und die Motive. So sollst du Gott lieben. Du kannst Gott nicht auf Distanz lieben. Das Zweite, du sollst ihn lieben von ganzer Seele. Und da geht es auch um unsere Empfindungen und unsere Gefühle. Auch wenn wir immer da das betonen, dass das nicht das Allerwichtigste im Glauben ist, aber es ist auch falsch, das auszuschließen. Ja. Gott will auch mit unseren Gefühlen, mit unseren Empfindungen geliebt werden. Und dann sagt er von ganzem Verstand. Und das war neu. Das sagten die Pharisäer nicht. Man könnte sagen, das ist jetzt eine Ergänzung, die Jesus macht. Also mit dem ganzen Vermögen zu denken, zu planen, zu überlegen. So sagt Jesus, sollst du Gott lieben. Ja. Es hat in der Vergangenheit immer mal wieder Leute gegeben, die den Christen das zum Vorwurf gemacht haben, dass sie das nicht tun. Ja. Dass sie sagen, die Christen sind eigentlich zu faul zum Denken. Ja. Die wollen lieber spüren. Stimmt das? Manchmal. Ja. Manchmal stimmt das. Jesus will hier offenbar sagen, auch der Verstand ist ein Mittel, um Gott zu lieben. Ja, er wertet den Verstand nicht ab. Ja. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, er überhöht ihn aber auch nicht. Ich denke, das ist für uns alle ganz, ganz wichtig. Wir wollen auch mit unserem Verstand Gott lieben. Hoffe ich jedenfalls. Aber wenn wir das wollen, dann muss uns eins klar sein. Der Verstand steht immer unter dem Wort und nicht über dem Wort. Warum ist das so? Weil auch der Verstand vom Sündenfall mit betroffen ist. Der Verstand ist nicht die neutrale Instanz, die einem dann so ermöglicht, so über den Dingen zu stehen und allen Bewertungen auszuteilen und so weiter. Nein, der Verstand braucht Erneuerung, sagt Paulus ja auch in Römer 12 in dieser bekannten Stelle. Er muss erneuert werden, muss sich verändern und der Verstand gehört unter die Offenbarung. Aber es bleibt trotzdem dabei, mit unserem Denken will Gott geliebt und gepriesen werden. Und mit all deiner Kraft, sagt Jesus, sollst du Gott lieben. Also mit deiner ganzen Energie, mit all deinen Aktivitäten, da soll es um Gott gehen. Ja, und obwohl Jesus ja von dem Pharisäer nur nach dem höchsten Gebot gefragt wurde, nennt er von sich aus auch das zweite, nach dem ist er gar nicht gefragt worden. Das Gebot der Nächstenliebe. Das ist keine Erfindung von Jesus, sondern das finden wir im Gesetz. 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ja? Also, war nicht neu. Es war nur ein bisschen untergegangen, kann man sagen, ja. Jesus sieht also eine ganz enge Verbindung zwischen der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Aber die Nächstenliebe bleibt das zweite Gebot und kann sich nicht zum ersten Gebot aufschwingen. Das ist vielleicht heute auch besonders wichtig zu sagen. Die Nächstenliebe fließt, wenn sie echt ist, aus der Liebe zu Gott und kann nicht davon getrennt werden. Und sie kann und darf deswegen auch nicht von der Liebe zu Gott gelöst werden und sich schon gar nicht zum Kern des Christentums aufschwingen. Das wird ja heute gerne gemacht, so in der öffentlichen Diskussion. Worum geht es beim Christsein? Um Nächstenliebe, oder? Nein. Das ist eine Verkennung. Christen werden hoffentlich ihre Nächsten lieben, aber das ist nicht der Kern des Christentums. Und es muss diese Verbindung haben Und es muss aus der Liebe zum Herrn kommen und fließen. Ich kann das aus meinem eigenen Leben bezeugen, das war bei mir auch so. Ich bin nicht so erzogen worden, sage ich jetzt mal zur nächsten Liebe. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Andere Menschen waren mir vor meiner Bekehrung eigentlich mehr oder weniger egal. Als ich Jesus kennenlernte, hat sich das, ohne dass ich es gemerkt habe, geändert. Es war einfach anders. Ich habe mich zu Menschen hingezogen gefühlt. Ich hatte das Bedürfnis, ihnen irgendwo etwas Gutes zu tun und zu dienen. Das wäre mir früher nicht in den Sinn gekommen. Deswegen kann ich das, glaube ich, aus eigener Erfahrung sehr gut bestätigen. Der Jan hat schon Martin Luther zitiert heute, eben wegen des Reformationstages. Und an diesem Gebot hier, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen und so weiter. Wisst ihr was? An diesem Gebot ist Luther verzweifelt. Das hat ihn fertig gemacht, weil er sagen musste, ich kann Gott nicht lieben. Ich bin damit völlig überfordert. Ich kann einen Gott nicht lieben, von dem ich weiß, er muss mich verdammen, er muss mich verurteilen wegen meiner Sünde. Das ist nicht möglich. Diesen Gott, hat er selber dann so gesagt, diesen Gott hasse ich, den liebe ich nicht. Und dann ist das passiert, was der Jan vorhin gesagt hat, vom Römerbrief her, wo er auf einmal gemerkt hat, hey, es geht um was anderes. Es geht darum, dass Jesus das gemacht hat, was ich gar nicht kann und nie können werde. Er macht das. Ja? Und wenn ich auf ihn vertraue, dann bin ich frei von dem Urteil. Muss ich mich nicht fürchten und dann kann ich anfangen, ihn zu lieben. Und vielleicht, ich würde es mir wünschen, dass Martin Luther mit diesem Erleben ein Role Model würde. Ja, dass man sagen würde, ja, genau, du kannst es nicht, du kannst Gott nicht lieben, sei doch ehrlich. Vielleicht willst du es gar nicht, aber du kannst es auch nicht. Aber geh zu ihm und sag ihm das. Und geh zu Jesus und lass dich von ihm beschenken mit dem, was dir fehlt. Ja, unser Schriftgelehrte hatte wahrscheinlich bei der Diskussion, die Jesus hatte mit den Sadduzäern, zugehört. Und hatte eben erkannt, dass dieses Thema der Auferstehung zwischen den Pharisäern und Jesus kein strittiges Thema war. Und bei seiner Antwort auf die Frage des Schriftgelehrten baut Jesus Brücken. Brücken, indem er Verbindendes zwischen ihm und den Pharisäern betont. Und ich denke, daran soll er uns auch Vorbild sein. Wir sollten nach Möglichkeiten suchen, im Gespräch mit anderen Brücken zu bauen, irgendwo anzudocken bei den Praktiken und Lehren anderer Menschen, wo wir sagen, das haben wir gemeinsam. Muss man auch ein bisschen denken, aber das wollten wir ja gerade üben, Gott mit unserem Denken zu lieben. Jesus hat ja eben dieses Glaubensbekenntnis Israels zitiert und da wird ja Israel als Ganzes angesprochen. Höre Israel, der Herr ist der alleinige Gott. Und indem er das als Antwort auf den Schriftgelehrten gesagt hat, bezieht er sich da selber mit ein. Ja, ich bin auch ein Teil von Israel. Und ich finde auch gerade in der heutigen öffentlichen Diskussion ist es wichtig, dass wir das betonen. Jesus war Jude. Und da war für ihn völlig klar und er hat sich dazu auch bekannt. Ja, du kannst das nicht von Jesus wegnehmen. Das zweite, wo er eine Brücke gebaut hat, also einmal, er stellt sich dazu, ich bin auch Teil des Volkes, gehöre dazu. Das zweite war die Wichtigkeit, den Glauben mit der Schrift zu bekennen. Nicht einfach irgendwas Selbsterdachtes, ja, sondern das wirklich auf die Bibel zu gründen, was man glaubt. Und das dritte, Gott ist nur einer. Es gibt nur einen Gott. Denken wir vielleicht, das ist banal. Das ist überhaupt nicht banal. Warum? Jesus wusste, dass er selber Gott war. Und wenn er das jetzt miteinander festhält, dann ist das eigentlich ein trinitarischer Hinweis. Ein bisschen verborgen, ja. Aber damit ist eigentlich ausgedrückt die Dreieinigkeit. Es gibt nur einen Gott. Er spricht vom Vater im Himmel und er weiß, dass er selber Gott ist. Der Schriftgelehrte scheut sich daraufhin nicht, die Wahrheit der Lehre Jesu zu bestätigen. Vers 32. Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Das heißt also, er hat diese Ergänzung, die Jesus gemacht hat mit dem Verstand, die hat er geschluckt. Ja. Da hat er nicht jetzt mit ihm darüber diskutiert, ob das jetzt so korrekt ist oder nicht. Das hat er so genommen. Und auch die Einordnung der Nächstenliebe, dass er das dazu gebaut hat, auch das hat er bestätigt. Aber überraschend ist das, was er am Schluss von Vers 33 sagt. Seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Muss man sich mal geben von einem Schriftgelehrten. Der relativiert die Opfer. Und er gründet sich dabei natürlich auch wieder auf die Schrift. Hosea 6, Vers 6 heißt es, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern. Und an der Erkenntnis Gottes mehr als am Brandopfern. Ja, das ist nicht die einzige Stelle. Es gibt noch eine weitere in 1. Samuel 15, Vers 22, wo das Gleiche gesagt wird. Aber schon die Propheten haben also das relativiert, haben gesagt, es gibt Wichtigeres als den Ritus, sage ich jetzt mal. Es gibt Wichtigeres, als dass die Opfer dargebracht werden. Obwohl die Opfer an sich nichts Schlechtes waren und auch geboten waren in gewisser Weise. Aber es gibt Wichtigeres. Also das ist schon bemerkenswert hier, dass dieser Pharisäer diese Relativierung vornimmt. Nun, obwohl ich das jetzt gerade gesagt habe, eine kleine Relativierung dessen muss ich auch wieder vornehmen, weil es war vielleicht nicht so steil für den Pharisäer, wie man jetzt glauben möchte. Warum? Weil die Opfergesetzgebung in den Händen der Sadduzäer war. Ja. Die waren ja die Kollaborateure auch mit den Römern. Also die hatten auch diese wichtigen Stellen sozusagen im offiziellen Gottesdienst. Und deswegen ist es, wie gesagt, gleich nicht so erstaunlich, wenn man sich das bewusst macht. Aber es heißt natürlich auch für uns, es geht nicht um die äußeren Dinge. Es geht nicht darum, auch hier im Gottesdienst, dass immer alles so abläuft, wie wir uns das vielleicht wünschen oder gewohnt sind. Es geht darum, das, was sich im Herzen abspielt, ist das, was zählt. Ist das, was entscheidend ist. Sozusagen der Gottesdienst im Herzen ist das, was zählt. Und was sagt Jesus jetzt darauf hin, auf diese Zustimmung? Vers 34. Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Bumm. Das weiß nicht, ob er mit so einer Antwort gerechnet hat, wahrscheinlich nicht. Er hat gedacht, was fällt ihm ein? Ja. Was sagt er mir da? Das darf er doch gar nicht. Das Reich Gottes, das hat ja Jesus dann an vielen, vielen anderen Stellen gesagt, ist ja in ihm verkörpert. Das Reich Gottes ist ja nicht irgendeine fiktive Geschichte oder eine theoretische Geschichte. Er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, weil er da ist. Er sagt also im Grunde genommen dem Schriftgelehrten auf den Kopf zu, wenn auch in etwas verhüllten Worten, du stehst kurz davor, mein Jünger zu werden. Ja, das war vielleicht noch nicht so auf seiner Agenda gewesen. So, und jetzt wollen wir uns mit den letzten drei Versen beschäftigen, 35 bis 37. Davids Sohn, der Messias, ist Gott. Diese letzten drei Verse unseres heutigen Textes zeigen uns, wie Jesus über sich selbst gedacht hat. Wenn es heißt, dass Jesus im Tempel lehrte, dann könnte es sehr gut die sogenannte Halle Salomos gewesen sein. Der Tempel war ja ein großer Komplex. Ja, dass er sich manchmal dort aufgehalten hat, das können wir zum Beispiel in Johannes 10 lesen. Er ging dabei, bei dem, was er jetzt dann sagte, von der allerseits akzeptierten Sichtweise aus, dass der Messias ein Sohn, und das heißt, wenn wir in der Bibel das lesen, Sohn von irgendwas, dann heißt es nicht immer buchstäblicher Sohn, Sohn im Sinne von Nachkommen. Ja. Wenn jemand ein Sohn oder eine Tochter von X war, dann kann das ein Urenkel gewesen sein. Ja. Es wird aber immer nur von Sohn gesprochen. Also Jesus geht es jetzt hier gar nicht darum, das in Frage zu stellen. Das akzeptiert er. Natürlich, ja. Aber wen? Nein. Vers 36 benutzt Jesus die Stelle aus Psalm 110, Vers 1. Von David ein Psalmspruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Also David sagt hier etwas für meinen Herrn. Und damit ist klar, ja, das ist ein Größerer als er. Und trotzdem soll der Messias Davids Sohn sein. Jesus macht ja auch klar, er sagt es ausdrücklich, David selbst, Vers 36, hat doch geleitet vom Heiligen Geist gesagt. Also der Psalm ist mehr als eine bloße Meditation oder ein Lied oder ein Gebet, sondern vielmehr eine prophetische Aussage. Und sie ist inspiriert vom Heiligen Geist. Also manchmal wird das so gesagt, ja, die Psalmen sind ein tolles Buch des Glaubens und Glaubenszeugnis hin und her. Ja, ja, schon, aber nicht nur. Es ist übrigens erstaunlich, wie oft Jesus ausgerechnet aus den Psalmen zitiert. Ja, und es gibt wahrscheinlich keine Stelle, die häufiger zitiert wurde als Psalm 110, Vers 1. Wen nennt also David den Herrn, den Messias? Es war allgemein akzeptiert, dass diese Stelle eine messianische Stelle ist, eine Aussage, eine Prophetie in Bezug auf den Messias. Jesus sagt, dass der eben erst von ihm bekannte Gott Israels den Messias aufforderte, sich zur Rechten Gottes auf den Ehrenplatz zu setzen. Nach damaligem orientalischen Sprachgebrauch, und vielleicht ist das heute noch so, das müssen Orientalen beantworten, sind ja einige da, die können mir das nachher gerne sagen. Nach damaligem orientalischen Sprachgebrauch redet ein Sohn seinen Vater als Herr an. Zu früheren Zeiten haben hier auch Kinder ihre Eltern noch gesiezt. Ja? Also kommt uns heute alles ein bisschen komisch vor, aber das war früher ganz normal. Und bei den Juden war es auch so, man hat den Vater zum Beispiel Herr Vater genannt. Manchmal kann man es in alten Büchern noch lesen. Ja? Wenn jetzt aber der Messias Davids Sohn ist, wie kann David ihn dann als Herr anreden? Sein Sohn müsste doch ihn als Herr anreden, ja? Herr David sozusagen oder Herr Vater. Ja? Wie geht das? Das geht nur, wenn der Messias nicht nur ein Nachkomme Davids ist, sondern über ihm steht. Und da der dann auf Gottes Thron, auf der rechten Seite Gottes ist, muss er göttlich sein, ohne Sünde. Und sicherlich hat Jesus hier auch Daniel 7, Vers 13 im Sinn gehabt. Ja. Ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen und er kam zu den Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Ja. Und er kommt dann zur Rechten Gottes. Mit anderen Worten, wir hatten das vorhin ja schon, der Messias muss sowohl Mensch als auch Gott sein. Er muss auch ohne Sünde sein, sonst käme er nicht an den rechten Platz von Gott. Jesus wusste das natürlich. Und wollte die Pharisäer, die eben nach der Parallelstelle seine Zuhörer waren, zum Denken in diese Richtung bringen. Wer die Göttlichkeit Jesu leugnet, das tun heute auch viele, tritt damit in Widerspruch zu Jesus selbst. So, was können wir jetzt alles lernen daraus? Und was können wir mitnehmen? Erstens würde ich mal sagen, die Liebe zu unserem Vater im Himmel muss konkurrenzlos sein. Und die Frage aller Fragen ist sie das? Ist die Liebe zu Gott die konkurrenzlose Nummer eins in deinem und meinem Leben? Das Zweite, wer den lebendigen Gott liebt, liebt auch das oder die, die er liebt. Den kaputten, den bedürftigen und den widersprüchlichen Menschen. Das Dritte, vernachlässige deinen Verstand nicht, aber ordne ihn unter die biblische Offenbarung unter. Viertens, mach's wie Jesus und baue Brücken zu noch nicht an ihn glaubenden Menschen. Und fürchte dich nicht davor, dich auf ihr Denken einzulassen. Fünftens, Jesus war Jude und stammte von David ab. Das ist wichtig, das dürfen wir nicht negieren. Aber Jesus war gleichzeitig Gott. Kann man das verstehen? Kaum. Aber anbeten kannst du ihn. Und das sollst du auch tun. Amen.